Der Sauder und ich, wir haben ja gestern probiert, ihn zu fragen, ob wir vielleicht etwas länger als 20 Minuten Zeit haben. Aber mir ist es gegangen wie dem Herrn Westerwelle beim Charon in der letzten Woche, knallhart, hatte auf 1,5 Minuten verlängert. Also ich habe so 21,3 Minuten Zeit. Es geht also heute Morgen nicht darum, irgendwelche Nettigkeiten auszutauschen, sondern uns klarzumachen oder mal zu fragen, wieso kommt es, dass wir dieses Spannungsfeld in der jetzigen Zeit weniger in den Griff kriegen als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und um das zu verstehen und um auch zu überlegen, welche Maßnahmen greifen denn, welches Verständnis brauchen wir, damit wir Gegenmaßnahmen entwickeln können, müssen wir uns klar werden, was läuft heute im wirtschaftlichen Bereich an familienfeindlichen Elementen. Wir müssen sie sehen, wir müssen sie beim Namen nennen. Nur dann können wir sie begreifen. Deswegen möchte ich 3, 4 Sätze vorausschieben. Was kennzeichnet die jetzige Zeit? Der Markt wird gegenwärtig zur neuen Familie und er bestimmt, wo es lang geht. Zweitens, die Zeit wird nur noch materiell verstanden im Sinne der gezählten Zeit. Drittens, Flexibilität und Mobilität behaupten sich gegenüber Kontinuierlichkeit und persönlichen Wurzeln. Der Markt wird zur neuen Familie und bestimmt, wo es lang geht. Wir beginnen nach seinen Maßstäben zu urteilen. Wir beginnen die Ineffizienz, die sogenannte Ineffizienz unseres Lebens nach seinen Regeln zu korrigieren. Wir bringen ihm unsere Gefühlswelt und unsere Lebenslust dar. Und wer ist diese Macht, vor der sich unsere Individualität zu beugen scheint? Wir hören Worte wie: der Markt zwingt uns, der Markt fordert uns heraus, der Markt ordnet, der Markt reagiert. Oder Bücher: der Markt frisst seine Kinder. Wir müssen marktkonform handeln, wir müssen unsere Marktanteile sichern, wir müssen uns mit dem Markt gutstellen. Wir haben keine andere Wahl, heißt es in einem Buch. Wir müssen heute, damit wir morgen, wir müssen das Ohr am Markt haben. Unzählige Redewendungen scheinen sogar davon auszugehen, dass wir es mit etwas Lebendigem zu tun haben. Und wir haben uns Mittel geschaffen, denen wir den größeren Respekt zollen, als denen, denen diese Mittel nützen sollten. Die Familie wird immer mehr den Ansprüchen des Marktes geopfert und nur wenigen gelingt es, noch ihr familiäres Refugium zu verteidigen. Dieser scheinbar wachsende Anspruch des Marktes auf die Seele der Menschen, auf ihr Familienleben, auf ihre Freizeit, auf ihre Pläne, auf die Frage, wie sie leben sollen. Das ist das neue Gesicht und das ist anders als früher. Aber wir haben es ihm gegeben. Es ist das Werk unserer Zeit. Es ist das Werk unserer Gesellschaft. Es ist das Werk von ihren und meinen Händen. Es trägt unsere Handschrift. Und es gibt viele verbitterte Männer, die sagen: ich habe für meine Bestätigung im Berufsleben, so wie man es von mir gefordert hat, alles aufgegeben. Nachtstunden, Wochenenden, Freizeit, Hobbys, Familie, Gesundheit, sogar meine Werte. Und nun bin ich von einer Woche zur anderen herausgeworfen worden von genau dem, dem ich mich doch ganz ausgeopfert habe. Diese Menschen haben sich einem Marktgeschehen hingegeben, wie man sich einer Liebschaft hingibt. Und viele Männer peinigt darum die Angst, dass diese Liebschaft sie verlässt. Und der Markt droht jeden Tag mit Scheidung. Nur es gibt einen wesentlichen Unterschied zum menschlichen Partner. Das Gegenüber, der Markt, hat keine Seele. Deswegen habe ich auch mein letztes, vorletztes Buch so beschildert, also der Markt hat keine Seele. Das Wichtigste fehlt ihm. Er kann nicht trösten, er kann keine Wärme geben, er kann nicht ermutigen, er kann nicht aufbauen. Der Beruf ist heute zu einem echten, ganz ernstzunehmenden Konkurrent zur Familie und zur Partnerschaft geworden. Und er beansprucht mehr seelische Kräfte, obwohl er keine Seele hat, als oft die eigene Familie. Und viele beugen sich diesem real nicht existierenden Zwangsgeist und dulden dessen permanente zunehmende Demütigungen, während sie bei der eigenen Partnerin solches Verhalten als völlig ungebührlich und unannehmbar empfinden würden. Nachtsitzungen, die Zeit nach Feierabend, werden ohne Scham und Rücksicht von der neuen, im Licht des Erfolges mächtig glänzenden Partnerin gefordert. Sie kompensiert die Gedanken, sodass man abends nicht abschalten kann. Sie fordert die Wochenende, sie fordert ständige Mobilität, sie fordert die Bereitschaft, ins Ausland zu ziehen und unzählige Weiterbildung auf sich zu nehmen. Sie nimmt die Gedanken in Gefangenschaft, indem sie in Machtkämpfe und Intrigen hineinführt und uns bis in die Träume begleitet. Und so prallen zwei völlig unterschiedliche und dennoch, wie ich sagen werde, voneinander abhängende Welten heute plötzlich aufeinander. Und kaum jemand, der erfolgreich sein will, bringt beides befriedigend unter einen Hut. Was in der einen Welt als Musskriterium gilt, kann in der anderen Welt missverstanden werden und grundlegend negativ wirken. Und genau die Eigenschaften, die einen Manager im Beruf nach vorne bringen, genau die Eigenschaften machen das private Zusammenleben mit ihm kompliziert. Sind denn heute Familie und Beruf überhaupt noch zu vereinen? Also das Erste ist, der Markt ist die neue Familie geworden. Das müssen wir wissen, damit wir uns wehren können, damit wir uns einstellen können. Das Zweite, die Zeit wird nur noch materiell verstanden. Wenn wir früher von Zeit gesprochen haben, haben wir so gemeint, ich habe, sagt der Schweizer, ich habe Zeit. Das heißt, es ist die nicht gezählte Zeit. Früher war die Zeit die nicht gezählte Zeit und die gezählte Zeit ist die Vergänglichkeit, alles, was uns einengt. Die nicht gezählte Zeit ist die Ewigkeit. Aber wir haben, während wir früher die Zeit noch als Zeitfenster heraus aus dem Zahlenbereich verstanden haben, sind wir heute zu Sklaven geworden des gezählten Bereiches. Die Zeit ist der neue Wert. Und dieser neue Wert ist sehr materialistisch geworden. Der neue Wert ist nicht mehr das Produkt, sondern die Zeitzone, mit denen handelt die Telefongesellschaften heute wie die Marktfrauen in der Nachkriegszeit mit den Kartoffeln. Und nach dieser Definition, die uns alle beherrscht, wie viel Zeitfenster haben wir noch auf dem Handy frei, ist die Familie nicht mehr viel wert, weil die Familie ihre Kraft nimmt aus der nicht gezählten Zeit. Wer anpassungsfähig ist nach diesem neuen Gesetz und rastlos ist, der wird mitkommen. Und wer die Kraft dazu nicht hat, bleibt zurück. Und in dem Zusammenhang, drittens, was mir auffällt an der heutigen Zeit ist, Flexibilität und Mobilität behaupten sich gegenüber Kontinuierlichkeit und persönlichen Wurzeln. Schauen Sie, alle Kompetenz baute bisher auf Kontinuierlichkeit auf. Morgen hingegen soll Kompetenz auf die Bereitschaft zur Flexibilität aufbauen. Flexibilität und Mobilität aber sind dazu geeignet, dass Freundschaften flüchtig bleiben, die Eingebundenheit des Einzelnen in die örtliche Gemeinschaft und die Familie immer brüchiger werden muss. Auf die Familien wirkt sich die Flexibilität und Mobilitätsforderung verheerend aus. Während die Familie Bindung fordert, fordert die Flexibilitätsbereitschaft die Bereitschaft, in Bewegung zu bleiben und eben gerade keine Bindungen einzugehen. Und wir müssen trotz allem Verständnis für unsere gerühmte Marktwirtschaft, liebe Freunde, lassen Sie sich persönlich den kritischen Blick nicht rauben. Ich bin erschrocken, wie viel unreflektierte, fanatische Neoliberalisten gerade es im sehr konservativen Lager gibt. Das können wir uns nicht mehr erlauben, liebe Freunde. Alles, was bisher Wurzeln des Wohlergehens darstellte, Familie, Beruf, Wohnort, soziales Netzwerk, ist den unsteten Anforderungen des Wirtschaftslebens ausgeliefert. Kaum noch ist es möglich, für manche Menschen Ordnung in das einzelne Leben hineinzubekommen. Und das Ergebnis ist bei vielen Ohnmacht und das Gefühl der Sinnlosigkeit. Und der vierte Punkt ist, dass eben der Egoismus, der in guten Familien als negativ angesehen wird, im Grunde längst ethisch gereinigt ist, sozusagen zu einem notwendigen und unabdingbaren Element geworden sind, überhaupt zum Überleben. Wenn wir alle möglichst egoistisch sind, dann geht es auch den Schwachen schlecht, weil wir ja dann viel verdienen und die Sozialkassen wieder gefüllt sind. Und ich bin erschrocken, wie stark dieser Negativwert des Egoismus heute nicht nur gesellschaftsfähig ist, sondern gefordert wird. Liebe Freunde, sogar als identitätsbildende Tugend, als sittliche Pflicht, ich möchte hier ein klares Statement geben, über der Würde des Gewinns steht die Würde des Menschen. Und wenn diese Würde durch unser wirtschaftliches Umfeld beeinträchtigt wird, muss jeder Einzelne den Weg für sich selbst finden, um diese Würde wieder zu erlangen und neu zu definieren. Nach christlich-abendländischer Tradition gilt, dass der Mensch von seiner personalen Würde her Krönung der Schöpfung ist und dass er für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich das Maß der Dinge darstellt. Wo dies nicht mehr ist, findet eine Entpersonalisierung statt. Und diese Entpersonalisierung hat seit dem 19. und 20. Jahrhundert in zunehmendem Sinne stattgefunden. Und so werden zwischenmenschliche Beziehungen in der Familie viel mehr als früher nutzenorientiert und unverbindlich betrachtet. Man pflegt nur noch jene Beziehungen, die einen nützen, die einem auch geschäftlich nützen, auch in der Familie. Mann, Frau, Eltern, Kindern werden zu Vertragspartnern auf Zeit zusammengeschrumpft. Und dieses unverbindliche, nutzenorientierte Denken steht im Widerspruch zur Familie. Und die Folge ist, dass viele sogenannte erfolgreiche Menschen ein innerlich unerfülltes Leben haben und auch kein gutes Familienleben haben. Es gibt bei näherer Betrachtung die Sicht, dass eben viele sehr unglücklich sind. Das Problem ist aber nicht der Markt, sondern das Problem ist, wenn der Markt mehr wird als ein Instrument in der Hand des Menschen, wenn er nicht nur zur Ernährung der Familie dient, sondern wenn er selbst zur neuen Familie wird und wenn seine Stimme als Liebesersatz im Zweifelsfalle mehr zählt als die Stimme der Partnerin. Ich sehe also die Hauptursache für den Leidensdruck vieler Menschen darin, dass sie sich zu sehr dem Marktgeschehen ausliefern und aus ihm eine Kraft beziehen wollen, die sie früher aus anderen Lebensbereichen bezogen haben. Familie, Glaube, Gesellschaft, um wiederum im Berufsalltag Durchhaltevermögen und Kraft zu haben. Also nachdem zuvor unser persönliches und familiäres Wohlergehen als Ziel unser Verhalten auf dem Markt bestimmt hat, lassen wir uns heute unser persönliches Wohlergehen vom Verhalten des Marktes aufoktroyieren. Der Markt bestimmt jetzt, wie ihr leben soll, wie wir leben sollen. Im Bilde gesprochen, früher war der Markt der Bock, der dem Gärtner bei der Gartenarbeit geholfen hat. Und heute haben wir es mit Gärtnern zu tun, die vom Bock durch den Garten gejagt werden. Viele bemerken zu spät, dass sie leere Siege errungen haben. Sie erreichten ihre Erfolge auf Kosten von Dingen, von denen sie zu spät bemerkten, dass sie ihnen wichtig waren. So opfern sie in der ersten Hälfte ihrer Karriere ihre Gesundheit, um einen Haufen Geld zu verdienen, und in der zweiten Hälfte ihrer Karriere den ganzen Haufen Geld, um ihre Gesundheit wieder zurückzuverdienen. Also für den Erfolg opfern sie das, was man durch keinen Erfolg bezahlen kann. Sie nehmen in Kauf, dass ihre Familie zerrüttet sind, dass sie schlecht schlafen können, dass sie übermüdet sind, dass sie ihre Wertebasis verloren haben, dass sie ja ihre Lebensfreude verloren haben, dass sie ihr Wohlgefühl verloren haben. Und ich beklage, wie wenig die Ökonomen sich dafür interessieren, wie viel Happiness sich eine Volkswirtschaft mit der Verbesserung ihrer ökonomischen Effizienz einkauft. Woran kann ich denn Erfolg messen? Doch wohl daran, was uns im Leben Erfolg und Frieden und Wohlgefühl finden lässt. Erfolg ist doch in unserem christlichen Sinne Erfüllung. Erfüllung ist die Messlatte. Ein erfolgreiches Leben ohne Erfüllung ist kein erfolgreiches Leben. Und darum sind viele sogenannter erfolgreicher Leute unerfüllte Menschen. 7 Minuten habe ich noch Zeit. 6 Minuten. Also, Schlussfolgerung. Der Markt kann die Familie in dieser Funktion niemals ersetzen. Vielmehr ist er auf das Werk der Familie angewiesen, weil er auf das dort entwickelte Potenzial zurückgreift. Die Familie bildet den einzigen Boden, auf dem geschäftlicher Erfolg entstehen und gedeihen kann. Wer die Familie als Institution begriffen hat, kann viel leisten, weil er sich selbst für kostbar hält und die Leistung als ein Ausdruck seines persönlichen Wertes begreift. Wer die Wichtigkeit der Familie nicht wahrgenommen hat, muss leisten, um sich allein durch Leistung einen Wert zu verschaffen. Wir müssen uns alle fragen, arbeite ich, damit ich wertvoll bin? Was 90% machen, oder arbeite ich, weil ich wertvoll bin? Im Verbundsystem von Ehe und Familie gibt es Lernprozesse, die sonst nirgendwo auf dieser Welt in dieser tiefgreifenden Form ablaufen. Wann immer ein Unternehmer in seinem Betrieb junge Leute einstellt, greift er auf die Fähigkeiten und inneren Einstellungen und Charaktereigenschaften zurück, die diese jungen Leute in ihrer Familie gelernt haben. Und wir können schon a priori sagen, dass die Qualität unserer Familien in gewisser Weise auch die Produktivität unserer Berufswelt bestimmt. Was soll eine Elite, die sich selber nicht mehr reproduzieren kann? Auch wenn eine erfolgreiche Karriere nach Verzicht auf Familie ruft, so wäre damit das eine Problem gelöst und ein neues geschaffen. Arbeit ist unsere Schaffenskraft. Das, was wir tun, was wir vorzeigen können, was machbar ist, was uns groß macht, womit wir auftrumpfen können. Es ist die Welt des Erfolges und des Misserfolges. Es ist die Welt der Macht, der organisierten Prozesse, die Programmierbarkeit, die Machbarkeit, die Kalkulierbarkeit. Und die Produktivität kann gesteigert werden, bis man nichts mehr anderes wahrnimmt, als die Ergebnisse und die Zufriedenheit darin besteht, menschliche Begegnungen im Terminkalender als erledigt abzuhaken. Aber die andere Seite ist die Familie. Und sie präsentiert nicht unsere Schaffenskraft, sondern die Kraft, aus der wir geschaffen sind, woraus wir entstanden sind. Und dass wir, woraus wir geworden sind, ist kein Ding, sondern Leben. Und Leben ist ein Geheimnis. Und genau das ist es, was den modernen Manager unsicher macht, weil es sich seiner Kalkulation entzieht, weil es unberechenbar wird. Es ist nicht die Welt des Erfolges. Erfolg ist ja immer ein machbarer Prozess, der zwar uns groß machen kann, aber vergänglich ist. Familie ist eine andere Daseinsstufe als die Arbeitswelt. Sie ist nicht nur gleichwertig, sondern sie ist höherwertig. Sie ist Grundlage für all das, was den Manager erfolgreich machen kann. Und Sie sind vielleicht und ich deswegen erfolgreich, weil unsere Eltern sich nicht gegen die Familie entschieden haben. Und wenn der Manager meint, sich gegen seine Familie zu entscheiden und meint, die Freiheit dazu haben zu können oder durch Arbeitsdruck dazu genötigt zu sein, bestraft er nicht nur sich selbst, sondern greift zerstörend in den Lebensprozess ein, der die Voraussetzung für die Zukunft unserer Kinder ist. Es geht also auch nicht in der Haltung des Managers zu seiner Familie nur um ihn selber oder um seine Ehefrau, sondern es geht um die Zukunft der folgenden Generationen. Es geht mit der Familie um einen Bereich, der eigentlich bewusst gar nicht seiner eigenen Entscheidungsfreiheit zugeordnet werden darf, sondern den er in der Kette der Generationen zu erhalten und zu pflegen verpflichtet ist. Und dass er die Möglichkeit hat, seine Familie auch zu zerstören. Und dass er durch die Gesetze einer anonymen, seelenlosen Marktwirtschaft dazu fast aufgefordert ist. Das ist eines der dunklen Kapitel unserer Zeit. Ich führte einmal eine Umfrage durch, die ich auch in diesem Buch, was ich anders machen würde, veröffentlicht habe. Und fragte sehr erfolgreich Leute, was würden sie anders machen? Kein einziger hat mir geantwortet, er würde mehr Zeit im Büro verbringen wollen. Oder ich habe zu wenig Zeit mit Frau und Kindern verbracht. Ignaz Bubitz schrieb mir noch in einem Brief kurz vor seinem Tod: Sicher ist nur, dass ich mich viel zu wenig um meine Familie gekümmert habe. Jetzt habe ich noch 3 Minuten. Konkrete Nachratschläge, die würde ich Ihnen gerne am Nachmittag geben. Aber setzen Sie die Familie auf den ersten Platz Ihrer Prioritätenliste. Welchen Stellenwert nimmt unsere Familie, unsere Partnerin, unsere Kinder auf unserer Prioritätenliste ein? Zweitens, Geschäftsgebaren gehört nicht in den Privatbereich. Immer wieder äußern Frauen im Gespräch, dass sie sich ihre Partner menschlicher wünschen als jemanden, der seine Schwächen zum Beispiel nicht versteckt. Sie wollen Nähe zeigen bekommen, aber keine Gelegenheit dazu, denn er ignoriert jedes Aufkommen von Emotionen. Mehr darüber heute Nachmittag. Drittens, überlassen Sie familiäre Aktivitäten nicht dem Zufall. Gerade auch im privaten Bereich ist ein durchdachter Umgang mit der Zeit allerdings sehr ratsam. Gutes und Wichtiges entsteht nicht automatisch, sondern als Ergebnis richtiger Zielsetzung und konsequenter Planung. Reservieren Sie sich mindestens einen Abend in der Woche, der nur dem Partner gehört. Planen Sie sichere Zeiten für Ihre Kinder ein. In der Familie kann man sich noch weniger als im Geschäft Verzögerungen, Aufschübe oder Liegenbleiben leisten. Und viertens, kämpfen Sie für Ihre Familie. Kämpfen Sie für Ihren persönlichen Schutzraum. Kämpfen Sie für Ihre Freiheit. Heute geht es nicht mehr ohne Kampf. Und jeder von uns ist für sein Handeln oder das Unterlassen einer Handlung selbst verantwortlich. Unser Verhalten ist eine Funktion unserer eigenen Entscheidung und nicht der gegebenen Bedingungen, Umstände oder anderer Menschen. Das Merkmal unreifer Menschen ist, dass sie passiv und von den Umständen fremdbestimmt werden. Das ist heute das Bild auf dem Markt. Das Merkmal reifer Menschen ist, dass sie ihre eigenen Verhaltensmuster aus ihren Werten, die sie zum Teil erkämpfen müssen, die sie sorgfältig überlegt und ausgewählt haben, ableiten. Auch sie stehen, auch diese Menschen stehen täglich unter Zugzwängen und Beeinflussungen, aber sie reagieren nicht unreflektiert. Sie haben die Freiheit gewonnen, zwischen verschiedenen Verhaltensweisen selbst zu wählen. Ich war immer beeindruckt von Biografien von Menschen, die in der Art ihrer Reaktion auf widrige Lebensumstände ihrer Nachwelt den Beweis brachten, dass nichts ihre innere Freiheit rauben konnte. Und das wünsche ich Ihnen. Wir müssen heute klar proklamieren, nicht die materiellen Werte, nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung ist das Wichtigste, sondern die Erhaltung des Wunderlebens, damit das andere noch funktioniert, des Sinns und der Werte des Lebens. Die materiellen Werte sind immer nur Folge, nur mögliche Folgen. Wer diese Reihenfolge nicht mehr sieht, der zäumt das Pferd am Schwanz auf und der muss selber am direktesten die bitteren Früchte tragen. Ich habe geschlossen.